Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und du bist der Manu. Guten Morgen, Manu.
Guten Morgen.
Wir reden heute über ein Spiel, wo wir, glaube ich, so ein bisschen... Sind wir da eigentlich zwiegespalten? Ich weiß es gar nicht.
Bei dem wo, Alter?
Evoland ist ein Spiel, was schon seit 2013, wenn mich nicht alles täuscht, für PC existiert, aber jetzt erst kürzlich für iOS und Android rauskam. Und ein Spiel, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, was du gesagt hast, oh, schau das aber mal an, das schaut sehr witzig aus. Und das habe ich dann gemacht und jetzt reden wir drüber. Kanntest du das denn schon in der PC-Version?
Ja, ich hatte das damals mitbekommen, so im topgeheimen Superlevel-Chat, wo die Indie-Perlen nur so rumgestreut werden. Da ist mir das schon mal über den Weg gelaufen. Vielleicht auch deswegen, weil ja Ludum Dare, diese Game-Jam-Geschichte, so einen gewissen Stellenwert auch hat durch den Sebastian Stanke und so. Und das war ein Spiel, was dort bei diesem Ludum Dare Game-Jam-Wettbewerb auch ein bisschen Aufmerksamkeit gewonnen hat, weil es, glaube ich, unter den Finalisten oder, glaube ich, sogar ein Sieger war. Also das ist aus dieser Flash-Game-Jam-Ecke heraus entstanden. Und als es dann für den PC kam, ist mir das begegnet, aber ich habe es dann nur mit Interesse verfolgt, aber selber nicht gespielt am PC und dann wieder vergessen, dass es das gibt. Ja. Und mich dann sehr gefreut, als ich dann gelesen habe, dass es für iOS kommt und dann sofort gekauft und gespielt.
Hat auch so eine mega charmante Idee, finde ich. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch so ein Liebling gewesen von den Leuten bei diesem Wettbewerb, weil man sich da einfach sofort so, ach, coole Idee. Und zwar nämlich bei Evoland geht es darum, dass das Spiel so eine Reise durch die Spielehistorie sein soll. Also
ein daher, Meta-Kommentar.
Genau, daher kommt ja auch so der Name, der war ja so ein Wortspiel aus To Evolve, sich quasi so weiterentwickeln und Evoland. Und es fängt im Prinzip damit an, dass du das Spiel startest und dann erstmal einen völlig einfachen, monochromen 2D-Look-Adventure-Spiel siehst und dir denkst, was ist denn das jetzt?
Ja, und vor allem nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Also du siehst wirklich nur eine Teil. Also eigentlich müsste das Spiel theoretisch urknallmäßig mit einem Pixel losgehen, aber das überspringt er. Du fängst quasi mit einer Teil eines Rollenspiels an und es hat so die Optik, wer sich so ganz zurückerinnert, also eines meiner ersten JRPGs war Final Fantasy Adventures, ne? Also so dieses Monochrome auf dem Gameboy und du siehst den Held so gekippt in der Landschaft stehen und kannst dann einfach laufen und alles ist quasi so umgeklappt, dass du es von oben siehst, aber trotzdem von der Seite.
Und dann läufst du los und dann, also wir müssen jetzt nicht jeden einzelnen Schritt erklären, sondern es reicht, wenn wir, glaube ich, so die wichtigsten festhalten und dann kommen dann irgendwie so, ja, du hast irgendwie den größeren Bildschirmanzeige entdeckt und dann wird das Bild auf einmal so, dass du das komplette iPad-Screen ausfüllt und dann ist es so, hey, du hast die 8-Bit-Ära entdeckt und dann wird auf einmal alles so in diesem 8-Bit-Look und dann geht's halt.
Man
so
hat auch gar keinen Sound am Anfang und
stimmt, ja.
Da steht in der ganzen Welt, also in ganz Evoland stehen eben Kisten rum und du merkst dann sehr schnell, ah, coole Idee und das ist auch genau das, was fesselt. Mit jeder Kiste kriegst du eine Belohnung, aber eben eine Meta-Belohnung, nämlich dass das Spiel sich erweitert um irgendwelche Funktionalitäten oder Tropes, die diese ganze JRPG und Rollenspiel und Videospiel-Historie nacherzählen, dadurch, dass sie dir selber im Spiel diese Möglichkeiten freigeben. Also in den ersten 5 Kisten wanderst du dann eben von einer Side-Scrolling-Geschichte bis hin zu diesen typischen JRPG-Rollenspielen, wo eben der Bildschirm auch mitläuft, wo du ein Schwert kriegst und diese Büsche zerhackst wie bei Zelda. Und du erkennst sofort diese ganzen Anspielungen wieder an die Rollenspiele der Jugend, die man dann so gespielt hat.
Also Zelda, Final Fantasy und Dragon Quest waren jetzt die, die mir aufgefallen sind. Hast du noch irgendwas anderes entdeckt an Anspielungen?
Ja, aber das möchte ich jetzt nicht spoilern, aber das Spiel wandert auch nicht nur eben durch die, also mein konkretes Beispiel, ohne was zu verraten, du schaltest dann das Schwert frei und dann kämpfst du wie bei den Zelda-Abenteuern, also dann ist es quasi ein Action-Adventure und du kämpfst gegen so Blobs, die dann da halt so rumlaufen, wie man das halt so kennt. Und auf einmal schaltest du dann die Kiste frei und kriegst dann eben die Oberwelt. Das heißt, du bist dann aus diesem Action-Part draußen, läufst auf der Oberwelt rum und da gibt's dann auch die freigeschaltete Box mit den Zufallskämpfen, wie man sie aus Final Fantasy kennt. Und dann hast du diesen klassischen Final Fantasy-Look, links die Monster, rechts deine Party. Dann gibt es diesen rundenbasierten Modus quasi. Und solche Elemente kommen immer mehr dazu. Also man wechselt dann eben auch in die Final Fantasy-Ära, wo dann von CD nachgeladen wurde, ja, und dann mit vorgerenderten Screens und so weiter und so weiter. Und wenn man es ganz durchspielt, kommen auch noch ein paar Sachen, die man da erst gar nicht erwartet hätte. Also klar schaltest du dann irgendwann 3D-Grafik frei und so weiter. Aber da wollen wir jetzt auch gar nicht zu sehr spoilern. Es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Reise und man schmunzelt ständig, weil man sagt, ah, okay, das kenne ich doch jetzt aus. Diese Art der Inventarlogik, die kenne ich doch aus dem und dem Spiel. Sehr amüsant.
Was sie sogar von Final Fantasy ist, diese komische weiße Hand, die sie so mit drin blub, haben. Blub, und blub, genau, blub. So diese freischwebende Mickey Maus Hand habe ich die immer irgendwie genannt, genau. Weil die halt aussieht wie diese weißen Handschuhe von Mickey Maus. Und also sie haben sich da schon echt cool inspirieren lassen und man hat auch ganz oft so eine Mischung aus Lächeln und wohlige Erinnerung in der Magengegend, so dass man einfach sich so denkt, ach ja, cool, stimmt, so sah das damals dann aus. Oder die Musik, was du auch angesprochen hast, ist echt super, weil es halt wirklich mit so Piepstönen anfängt. So, ja, du hast jetzt Piepstöne freigeschaltet und dann hast du die ganze Zeit wirklich nur diese Miep, 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 wenn du irgendwas machst. Und dann ist so, ja, du hast jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, so und so viel Chip-Sound freigeschaltet. Und dann hast du halt schon 10 verschiedene Piepstöne. Und dann wird's halt immer komplexer. Und so, hey, du hast Hintergrundmusik freigeschaltet. Ja. Und also dieses Ganze von der Machart, kennst du diese Musik, die so loopt, also die sich so aufbaut, die im Prinzip, also wo ein Typ einzeln Musik macht irgendwie und dann zum Beispiel nur so erstmal mit einem Percussion-Zeugs anfängt und das nimmt er dann selber auf und spielt es so ein.
Ja, und dann so, die nächste.
Spiel. Genau, und so eine nächste und dann wird da aus einem relativ einfachen, aus relativ einfachen Ebenen wird irgendwann so ein relativ komplexes, zusammengestelltes Musikstück. Und so von der Art her hat mich da Evolent auch irgendwie dran erinnert, dass das alles so, immer, es kommt immer ein neues Element dazu und das alte bleibt aber bestehen und du hast dann irgendwie das Gefühl, okay, nach ein paar Spielstunden, ui, jetzt ist aber schon einiges an zusätzlichen Spielmechaniken und Ebenen dazu gekommen und das Spiel entfaltet sich so langsam und baut sich so vor dir auf. Und deswegen, also auch wenn der Vergleich vielleicht mit dieser Loop-Musik so ein bisschen hinkt, aber so hat es mich irgendwie von der Art, wenn man sich so ein bisschen vorstellen will, irgendwie dran erinnert.
Genau, absolut. So fühlt sich's auch an. Und es sind auch so augenzwinkernde Momente dabei. Also es gibt dann zum Beispiel auch, du bist dann in so einer Stadt und dann rennt so ein blödes Kind die ganze, also du machst eine Kiste frei, auf einmal rennt halt so ein Kind um den Brunnen. Okay. Und dann steht halt auch dran, irgendein dummes Kind rennt immer in der Stadt rum. ja, und das ist dann einfach nur, das hat sonst nichts zu sagen, aber du schaltest halt einfach auch so Tropes, nenne ich es jetzt mal, frei, die halt so typisch sind für Rollenspiele. Also es gibt natürlich immer den NPC, der dir irgendwie alles Mögliche verkauft. Es gibt natürlich immer den Heiler und solche Sachen werden dann auch immer angesprochen und mit Augenzwinkern begleitet. Also kleines Beispiel noch, du findest irgendwann auch eine Waffe, die dann so, oder Gegenstände in so einem Dungeon, die dann auch heißen, wie halt zum Beispiel dreifüchsiger Todesschwanz des Teufels oder so. Weißt du, so diese zusammengesetzten Waffenarten und,
ich und finde,
auch so, du hast dann auch so ein Inventar, was überhaupt gar keinen Sinn macht, aber es ist halt einfach, es sieht halt aus wie eine satirische Behandlung der Inventarflut, die manche Spiele dann halt so haben. Weil, da müssen wir jetzt nämlich auch drüber reden, es bleibt schon in erster Linie ein Kommentarspiel und weniger ein wirkliches Rollenspiel.
Das stimmt, aber bevor wir dazu kommen, bevor wir zu unserem Meta-Kommentar kommen, wollte ich auch noch mal so, bei manchen Gags musste ich echt laut lachen, weil wenn man kurz bevor man stirbt, ist so dieses, hey, du hast nur noch ein halbes Herz da oben. Also du hast, wie man das aus Zelda-Serie kommt, du hast so Herzen, die einfach oben sind, die sich dann so langsam leeren, wenn du irgendwie Schaden nimmst. Und dann kommt so als Kommentar, ach übrigens, wenn du fast kein Leben mehr hast, dann teilen wir das mit diesem unfassbar nervigen Piepton mit. Und Da musste ich so lachen, weil ich halt auch gerade das Majora's Mask Remake auf dem 3DS spiele und da hast du halt auch diesen total nervigen Piepton und den kennt man halt einfach aus Zelda. Aber es ist halt so ein total cooler Meta-Kommentar da jetzt in Evoland drin gewesen.
Genau.
Oder du öffnest halt irgendwie eine Kiste oder bestehst irgendein Rätsel und dann hörst du so ein Sound und dann ist das so, ja, du hast jetzt irgendwo irgendwas geöffnet, aber mehr wissen wir auch nicht und so. Und genau so läuft es halt auch immer ab in diesen Vorlagen, also in jetzt Zelda oder Final Fantasy oder Dragon Quest, dass man halt oft irgendwelche so völlig wirren Dungeon-Konstruktionen oder Rätsel hat, so dieses, warum sollte da hinten die Tür aufgehen, wenn ich am Eingang des Dungeons irgendeinen Schalter jetzt umlege oder sowas. Das ist eigentlich in sich überhaupt nicht logisch und da haben sie schon sehr gutes Auge bewiesen und sehr gutes Meta-Verständnis für diese Spiele, um die auch einfach nicht auf eine böse Art, also das ist nicht irgendwie, die wollen es nicht runterziehen.
Eine sehr große Hommage.
Genau, es ist eher eine Hommage und eher so eine, okay, wir wissen, dass das albern ist, aber es ist auch schön, dass es albern ist. Also sie machen sich eigentlich eher nicht auf eine gemeine Art drüber lustig, sondern eher auf so eine liebevolle Art.
Genau. Ja. Ja, definitiv.
Gut, genau. Und was ich an der Stelle noch einwerfen wollte, war dieses Eat Lead, weil da haben wir vorher mal drüber geredet. Mhm. The Return of Mad Hazard haben wir nochmal nachgeschaut. 2009 kam das für 360 und PS3 raus. Und das war ja auch so eine Parodie auf das Shooter-Genre. Also die haben sich ein anderes Genre rausgesucht. Also da haben sie halt dann so Duke Nukem und so Zeugs verarscht. Und witzigerweise ging's mir da genauso wie bei Evoland. Ich fand die Idee ganz witzig, aber hab dann schon irgendwie gemerkt, dass da schnell auch die Luft raus ist, spielerisch. Also vom Gameplay her war mir Evoland dann auf Dauer vielleicht doch ein bisschen zu dürftig, muss ich ganz klar sagen.
Ja, ging mir auch so, aber mich hat's trotzdem gefesselt, weil ich immer den nächsten Meta-Kommentar sehen wollte. Und am Anfang stimmt das Pacing auch ganz gut. Also du gehst von Kiste zu Kiste und hast immer diese Schmunzelmomente. Und es ist ja kein richtiges großes Rollenspiel. Also du kriegst keine großartigen Missionen. Du hast halt eine Main Story, aber du hast jetzt keine Nebenquests oder irgendwelche Sachen zu erledigen, wie bei Zelda und Final Fantasy. Du musst keine große Party aufbauen. Du kriegst halt einmal einen Party-Member dazu, das ist halt dieser Kommentar und fertig. Und du kannst dann Experience-Punkte sammeln und ein bisschen aufleveln, aber das ist nicht so Spielziel. Also Spielziel ist wirklich immer zur nächsten Kiste kommen und gucken, was der Kommentar ist und was du Neues dazu kriegst. Das ist schon das Hauptspiel, aber es werden halt auch so Sachen kommentiert, nenne ich es jetzt mal, wie zum Beispiel halt Schieberätsel in Dungeons oder Bossfights oder durch den Wald laufen und irgendeine Zeitschaltmechanik aktivieren. Ja, solche Geschichten, die man halt typischerweise in den Spielen hat, die musst du dann halt hier trotzdem auch einmal machen. Und das ist so ein bisschen die Schwäche des Spiels, dass die stellenweise dann so ein bisschen zäh werden oder sich irgendwie zäh anfühlen, weil du willst eigentlich nur diesen nächsten Kommentar. Ich hatte dann immer so das Gefühl, ja, okay, ich habe jetzt verstanden, dass ich jetzt Schieberätsel freigeschaltet habe. Jetzt will ich aber nicht 10 Minuten lang hier dieses Schieberätsel machen, weil das mache ich ja sonst immer in den Spielen. Ich will jetzt einfach nur darüber nicken und sagen, ja, cool, habe ich verstanden, die Anspielung, weiter geht's. Und da hat's mir dann manchmal ein bisschen zu lang gedauert oder auch, dass dann trotzdem nochmal ein Zufallskampf kommt.
Oh ja.
Das ist einfach unnötig gewesen so in dem Moment, weil man spielt das Spiel ja nicht des Spiels wegen, sondern wegen der anderen Spiele.
Das stimmt. Also die Zufallskämpfe sind auch echt, wenn man dann einmal nochmal über die Oberwelt laufen muss, weil man irgendwo zum anderen Ende muss auf der Oberweltkarte und dann hast du halt auf dem Weg dahin irgendwie 4, 5 Zufallskämpfe und dann bist du schon eher ein bisschen genervt dadurch und sagst, ja, okay, ich habe jetzt verstanden, dass diese Zufallskämpfe in den JRPGs eigentlich auch voll bescheuert sind und auch nur nerven. Und
so doppelt Meta dann.
Genau, das war dann schon doppelt Meta, weil so, okay, jetzt drückt ihr mir hier auch nochmal das rein und schmiert mir aufs Brot, dass die wirklich nervig und eben auch völlig willkürlich und zufällig sind. Deswegen heißen sie so. Aber wie ging's dir denn mit der Plattform, also beziehungsweise mit der Steuerung? Weil es war wieder so ein Spiel, wo ich gesagt habe, okay, ja, weiß ich nicht, ob iOS beziehungsweise Touchgeräte da jetzt die richtige Plattform für sind. Weil ich fand schon an manchen Stellen, gerade an so Geschicklichkeitspassagen, da war es mir einfach mit Touch-Stick, also simuliertem Stick, irgendwie zu unpräzise und zu fummelig.
Ja, also das Spiel ist ja eine Hommage an die ganzen alten Spiele. Das spielt sich quasi perfekt mit einem Controller. Wer sich glücklich schätzen kann und so ein iPhone oder ein Android-Controller-Pad hat, wo man das so reinklinken kann, für den ist es, glaube ich, perfekt. Oder für die. Und ansonsten würde ich fast empfehlen, das auf dem PC zu spielen. Da kostet es geringfügig mehr. Also das Ding kostet jetzt im App Store und im Play Store $5 rum. Und auf dem PC kostet es halt ein Zehner. Aber wenn man irgendwie das gerne sich anschauen möchte, würde ich schon bevorzugen, das mit dem Gamepad oder mit Maus und Tastatur zu spielen, weil die Steuerung am Touch ist schon echt blöd. Also gerade zum Beispiel diese Sequenz, wo man durch diese Lava-Höhle läuft. Und das sind dann halt so Platten, die unter dir wegbrechen. Und du musst halt relativ präzise, was mit dem Digipad überhaupt gar kein Problem wäre, dich da durch navigieren. Aber mit diesem Fake-Analog-Stick, der auch so extrem schwammig hier reagiert, weil immer da, wo dein Daumen als erstes ansetzt, ist quasi der Mittelpunkt der Achse. Und dann wischt man so hin und dann kommt man aus dem wischbaren Bereich raus und verhaspelt sich dann wieder. Das fühlt sich extrem bescheuert an. Also es geht schon, man gewöhnt sich dran, aber gut fühlt sich's nie an.
Ja. Ich hätte es witzigerweise lieber auf dem 3DS gespielt, weil ja, da wär's perfekt, hätte sich's ja auch besser.
Oder Vita oder so,
ja. Ja, oder Vita, also. Aber ich finde, selbst auf dem 3DS hätte sich's irgendwie natürlicher gefühlt und es wäre da auch näher an der Parodie gewesen, weil man hat gesagt, okay, das ist ungefähr die gleiche Plattform, wo auch die großen Vorbilder drauf laufen und deswegen würde ich mir auch das wünschen, dass das da dann eher läuft. Also
gibt's noch nicht, aber da gehört's hin.
Genau, vielleicht kommt's da ja noch. Das wäre tatsächlich irgendwie so ein Wunschtraum von mir, dass ich sage, okay, da würde ich es mir dann auch echt nochmal anschauen, weil es da auch dann einfach als Metakommentar besser funktioniert als so iOS. Ja, okay.
Aber andererseits, es ist halt wirklich ein Kommentarspiel und von der Dauer, wir haben ja 2015, da müssen wir ja über die Länge von Videospielen reden.
Ne, wir müssen ja sowieso für dieses Spiel, wir haben ja, führen ab der heutigen Folge unser 10-Stufen-Punktesystem ein und Scherz beiseite, das ist so ein Spiel, wo man sagt, okay, ist eigentlich ein klassischer Testwertungsschema-Albtraum, weil wie willst du so ein Spiel werten? Weil du musst sagen, okay, die Steuerung ist scheiße, funktioniert nicht genau, inhaltlich, Story ist auch eher mäßig, also kannst du da auch keine vollen Punkte geben.
Innovationspunkte kannst du dann geben.
Genau, aber also das ist halt so ein Spiel, wo du sagst, das kannst du eigentlich mit einem klassischen Testwertung überhaupt nicht irgendwie fassen und eigentlich kannst du dann nur sagen, okay, da müsste man eine Wertung.
Grafik, wie bewertest du die Grafik?
Genau, ja, die wechselt ja.
Da kannst du eine Grafik-Spielspaßkurve entwickeln, genau. lass mir meinen Satz von der Dauer, weil es ist nervig von der Steuerung und es hat ein paar nervige Elemente zwischendurch, aber es ist, also mich hat es so ein bisschen süchtig, ich konnte nicht mehr aufhören, weil ich immer die nächste Kiste sehen wollte und so nach 3-4 Stunden oder so maximal,
ja,
oder?
Gesagt, ja.
Ja, also das hat man relativ zügig durch und dafür war es dann auch okay, also so eine schwammige Steuerung halte ich für so einen kurzen Moment, halte ich das dann schon auch aus oder geht schon. Aber am PC ist dieses Problem ja nicht da. Also von daher.
Und es kostet auch irgendwie 4,99 oder sowas. Oder $5 oder sowas auf iOS. Und also dafür kann man das dann schon mal machen, dass man einfach sagt, ja gut, man darf es halt nicht zu lange spielen, sonst ist man da tatsächlich echt ein bisschen genervt davon. Sondern es ist so ein schönes Spiel, was man sagt, ach, da spiele ich jetzt mal eine Woche abends immer so eine halbe Stunde im Bett. Und dann ist aber auch gut, weil dann hat man immer so ein kleines Stück weiter geschafft, hat irgendwie 3-4 gute Gags drin gehabt und dann legt man es aber auch wieder weg und dann erreicht man meistens nie diesen Punkt, dass man da irgendwie von genervt wäre.
Neue Kategorie, es ist nicht sehr Bushaltestellen-tauglich, finde ich, weil man kriegt manchmal so ein bisschen kryptische Hinweise, also man kriegt eigentlich schon sehr deutlich gesagt und man merkt es auch an der Umgebung, wo man als nächstes hin muss eigentlich, aber es ist dann trotzdem relativ offen, also du kannst auch wieder völlig falsch laufen, das heißt, wenn du es irgendwie 2-3 Tage liegen lässt und dann wieder startest und du läufst in die falsche Richtung, dann erkennst du erstmal nicht mehr so genau, wo es hingeht, also es ist mir irgendwie einmal passiert, dann musste ich wieder in die Stadt nochmal mit den Leuten sprechen und dann habe ich kapiert, wo es irgendwie weitergeht. So. Ja. Es ist, im Grunde ist es schon sehr linear, aber das bleibt halt nach hinten hin offen. Also das nur so deswegen, es ist nicht bushaltestellentauglich, sondern eher so für längere Sitzungen, sag ich mal.
Ich habe jetzt gerade in der Vorbereitung auf den Cast auf der Webseite gesehen, dass Evoland 2 bereits angekündigt ist. Also das heißt, es muss ja zumindest so erfolgreich gewesen sein, schon in der PC-Version, dass sie sich da jetzt zutrauen, eine weitere Version zu machen, also eine Fortsetzung. Und da gibt's auch so einen Development-Blog, wo sie dann sagen, ja, das soll alles irgendwie größer werden und die scheinen sich da auch so ein bisschen bewusst zu sein, dass das erste Spiel halt nicht so ganz perfekt abgerundet ist, also auch ohne das Ende jetzt zu verraten, aber das wirkt sehr komisch, weil du hast dann schon irgendwie einen Bosskampf, aber da gibt's dann eigentlich kein Ende, sondern du hast halt so, besiegst sie und dann kommt sofort der Abspann und du erwartest eigentlich, dass du hier, weil du vorher in diesem Ort so oft warst, dass du halt auch nochmal hingehst und mit den Leuten redest, sodass die irgendwie sich mit dir freuen oder feiern oder so, und das fehlt halt alles und das wirkt sehr plötzlich und abgehackt am Ende. Und ich glaube, da, also da sagen sie so ein bisschen, ja, das soll alles jetzt besser werden mit Evolent 2, und da wollen sie auch neue Genres parodieren, nämlich irgendwie, ich habe es mir aufgeschrieben, Rundenstrategie, Plattforming und Shoot'em'ups sollen da irgendwie auch mit parodiert werden. Cool. Also
ja, da ist noch, da kann man noch viel, also die haben da schon was entdeckt, was irgendwie Spaß macht, weil es halt so Meta ist, und da gibt's, also man merkt jetzt ja auch hier bei Evolent, da gibt's noch so viele Kleinigkeiten, die man persiflieren kann und die man irgendwie einbauen kann. Also ich glaube, dass die da richtig Spaß dran haben werden, an Evolent 2 noch mehr einzubauen und sich da bestärkt fühlen, und finde ich auch gut. Also da gibt's noch einiges zu tun, glaube ich auch.
Gut, und weil Spiele jetzt ja in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, müssen sie auch Parodie abkönnen.
Ja, absolut. Genau. Also empfehlen kann man es allen, die gerne und viel JRPGs und Rollenspiele gespielt haben und sich da ein bisschen auskennen. Weil wenn man da gar keinen Bezug zu hat, wenn man irgendwie nie einen Final Fantasy gespielt hat, dann macht Evolent auch keinen Sinn. Also dafür trägt sich's alleine nicht genug spielerisch. Man muss schon diese Anspielungen mögen und diesen Metakommentar irgendwie genießen können, sonst fehlt irgendwie das. Der Sinn, dieses Ding zu machen, durchzuspielen. Dann kapiert man es auch nicht. Dann fragt man sich, warum wird hier ein Element eingeführt und dann ist es gleich wieder weg danach. Ja, so. Und wird nicht mehr benutzt.
Das ist wie mit jeder Parodie. Du musst halt das Original kennen, um Spaß an der Parodie zu haben. Also ich, keine Ahnung, einen Loaded Weapon wirst du wahrscheinlich auch nicht so witzig finden, wenn du halt die Lethal Weapon Vorlage nicht kennst. Und
verstehe ich nicht.
Und deswegen ist es, glaube ich, auch so, dass man da deutlich mehr Spaß dran hat, wenn man einfach diese ganzen, was wir schon gesagt haben, Zelda, Final Fantasy, Dragon Quest und wie sie alle heißen, kennt und eben auch von vornherein sich bewusst ist, dass das eine Parodie ist und gar nicht erst mit dem, oh, das wird jetzt ein geiles Spiel, da rangeht. Gut. Haben wir das? Genau, dann bin ich mal gespannt auf Evolent 2, was da, also wie lange sie da brauchen und was da irgendwie dann alles drin sein wird. Und wir werden es auf jeden Fall im Auge behalten. Und genau. Wir hören uns morgen. Wollen wir am Ende noch so einen nervigen Piep-Sound einspielen? Wenn,
Nee, aber wir könnten Evolent für Podcasts machen.
Andere Podcasts parodieren.
Wurscht, genau.
Inside Moin ist ein privater Podcast.
Ich wollte gerade genau den Satz wollte ich gerade sagen. Naja,
okay,
mach's und, gut. Mach's gut, Tim.
Naja, alles klar. Ciao.
Tschüss.
Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Manuel Fritsch hören sagen wollen.
Ey, die Evolent hat so einen krassen Impact auf mich.